In dieser Folge spreche ich mit Felix von der Heiden. Felix ist für mich ein hervorragendes Beispiel dafür, was passiert, wenn sich eine Vertriebsmaschine von den Fesseln einer großen Corporate befreit. Im ersten Schritt hat er dies darüber gemacht, dass er Benchmark International in Deutschland mit groß gemacht hat und dann kurze Zeit später entschieden hat, seine eigene M&A-Beratungsboutique zu gründen, Vega Partners. Wir sprechen jetzt darüber, was ein gutes Gründerpaar ausmacht, was die Herausforderungen und Challenges im Aufbau einer eigenen M&A-Beratung sind und wie es Felix geschafft hat, nur wenige Monate nach der Gründung erfolgreich den ersten Deal zu closen. Seid gespannt auf diese Folge eines wahrhaftigen Vertrieblers und eines echten Unternehmers. Viel Spaß damit. Herzlich willkommen zu Finance Data People, dem Podcast für Private Equity, Deals und Corporate Finance. Mein Name ist Sascha Hagenmüller und ich bin Co-Founder und Managing Director der Radial Consulting Group, einer Boutique für Finance- und Transaktionsberatung, die eingefahrene Denkmuster hinterfragt und neue Standards setzt. In diesem Podcast sprechen wir über aktuelle Herausforderungen im Dealmaking, identifizieren konkrete Werthebel und schauen hinter die Kulissen der Finanzwelt. Ihr lernt außergewöhnliche Unternehmerpersönlichkeiten und spannende Geschäftsmodelle kennen und bekommt ehrliche Einblicke, die inspirieren. Viel Freude beim Zuhören und Zuschauen. Felix, ganz herzlich willkommen in München.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, mich freut es tatsächlich sehr, dass du da bist. Das wollte ich gerade eben im Vorgespräch schon sagen, aber ich weiß noch, wie wir vor 5 Jahren, glaube ich, bei die Leute nebeneinander am Bildschirm saßen und irgendwie überlegt haben, wie man so eine Folie in irgendeinem Infomemo gestalten könnte. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst.
Ich kann mich gut daran erinnern. Du warst, glaube ich, der Einzige, der mir zu dem Zeitpunkt geholfen hat, auf jeden Fall. Aber du hattest von dem oder von der Thematik auch nicht so viel Ahnung. Deswegen hat es, glaube ich, ganz gut gefasst.
Genau, aber das erinnert mich noch. Und umso schöner ist jetzt, dass wir ja 5 Jahre später beide als Unternehmer hier sitzen dürfen. Und ja, ist immer schön zu sehen, was sich dann über die Jahre so tut.
Freut mich auch riesig. Vor allem, wir hatten schon gute Projekte zusammen. Können wir später schon drüber reden.
Ja. Ja. Dann starten wir einfach mal rein. Wir sprechen, glaube ich, über M&A heute.
Gerne.
Dein Home-Turf sozusagen. Was hat denn dich ursprünglich mal in die Richtung M&A getrieben?
Also ehrlicherweise kam irgendwo daher, ich kam nie aus dem M&A-Bereich, habe das nur mal kennengelernt bei einem Praktikum, das war damals nach der Uni bei Odewald KMU. Mhm. Die haben halt viel People's Business gemacht, kleinere Transaktionen, viel Microcap, Smallcap. Da habe ich einfach gemerkt, okay, das ganze Geschäft mit Leuten zusammen oder wo man dann auch wirklich den Kontakt zu Menschen hat, das hat mir gut gefallen. Das war auch besser als jedes andere Praktikum, was ich vorher mal gemacht habe. Habe ich gesagt, okay, da möchte ich irgendwo drin bleiben. Ja, und dann bin ich hingegangen, habe bei die Leute den Job bekommen. Da haben wir uns ja auch kennengelernt. Das war ja eher im Distressed M&A-Bereich und bin dem irgendwo treu geblieben, ne, und habe nie was anderes gemacht, als klassische Unternehmer auf der Buy-Side oder auf der Sell-Side zu betreuen.
Mhm. Die Leute dann Distressed M&A, also viel Arbeit mit Krisenunternehmen, die sich im M&A-Prozess befanden, und dann wird sehr spannend bei Benchmark.
Genau, richtig. Bei die Leute, das war eine gute Zeit, lehrreich, gar keine Frage, mal das strukturierte Arbeiten zu lernen. Das wirst du mir wahrscheinlich auch zusprechen, dass es bei dir ähnlich war. Aber so, weiß ich nicht, immer knietief im Blut stehen bei Distress-Transaktionen, das fand ich irgendwo auch nicht so cool. Das muss ich auch ehrlicherweise sagen. Da war das schon ein sehr guter Schritt, als ich dann damals zu Benchmark gegangen bin, hatte auch einen Vorgesetzten, der mich auch machen lassen hat, konnte da den Standort entsprechend mit aufbauen, mit begleiten. War schon eine sehr lehrreiche und sehr gute Zeit, gar keine Frage.
Du bist da, daher muss man sagen, relativ jung ja zu Benchmark, warst du so 27?
Ja.
Wie ist das da so? Warst du der Mitarbeiter Nummer 2?
Genau, wir hatten einen Partner und ich war dann der erste Mitarbeiter, den er eingestellt hat. War schon cool, gar keine Frage, aber es war auch ganz anders für mich. Also ich hatte viel mehr Verantwortung seit Tag 1, durfte das mit aufbauen. Wir waren am Ende auch 20 Leute, fast alle dann natürlich von mir mit eingestellt. Kann man nicht anders sagen, das war schon eine besondere Situation, dann von jetzt auf gleich, dann gefühlt so vom Consultant oder Senior Consultant, große Verantwortung zu übernehmen, viel Mitarbeiterverantwortung. Das war schon was ganz anderes als vorher.
Was waren da so die krassesten Momente? Hast du da so 1, 2, die dir irgendwie hängen geblieben sind, wo du dachtest, wow, das geht jetzt vielleicht über mein bisheriges Learning hinaus?
Ja, ich glaube, als ich das erste Mal auch jemanden irgendwo kündigen musste oder entlassen musste, relativ früh schon dann, weil wir jemanden eingestellt haben, das hat einfach nicht so gut harmoniert. Das war bestimmt eine tolle Persönlichkeit, gar keine Frage, aber die Jobbeschreibung hat nicht zu ihr gepasst oder umgekehrt. Und dann da, weiß ich nicht, nach einem halben Jahr dann auch mal jemanden zu entlassen, das war eine speziellere Situation, weil das der Person natürlich auch nahe geht. Ne?
Mhm.
Das kann ich nicht anders sagen.
Nee, das sind immer unschöne
ich glaube, das vergisst auch niemand irgendwo wahrscheinlich. Ne?
In der Tat nicht, aber ich glaube, es sind auch wichtige Entscheidungen, ja, die einen dann auch irgendwo abhärten.
Die das ganze Unternehmen dann am Ende des Tages auch bestärken und nach vorne treiben. Ne? Das habe ich dann auch immer im Hintergrund. Mir hat immer jemand gesagt, 10 Minuten Schmerz. Ne? Da war es das. Also muss man ja fairerweise sagen.
Ne? Ja, nee, sehr spannend. Gut, und dann warst du bei Benchmark 4 Jahre. Hast dann das Düsseldorfer Büro quasi geleitet.
Genau.
Kann man sagen. Und ihr habt dann noch mehrere Standorte in Deutschland?
Nee, in Deutschland hatten wir keine weiteren Standorte. Es war mal angedacht, dass wir da 3 Teams haben. Wir haben dann 2 Teams am Ende des Tages gehabt und ich stand über den beiden Teams. Und dann noch für Deutschland selber war der Martin noch verantwortlich. Und der würde dann auch noch auf Expansionskurs in die Dachregion gehen. Aber bis jetzt waren da auch keine weiteren Deutschlandstandorte geplant.
Mhm, verstanden. Und ursprünglich kam das Unternehmen ja aus UK, ne?
UK, dann groß gemacht in den USA. Wir waren der 15. Standort zu dem Zeitpunkt, was bei uns schon wirklich sehr cool war. Wir haben es geschafft, im 3. Jahr eins der erfolgreichsten Büros zu sein.
Mhm.
Also was jetzt auch die Fees angeht oder die Transaktionen angeht. Damit waren wir dann sehr zufrieden mit der Entwicklung und danach bin ich dann auch gegangen. Ne?
Mhm. Nee, cool. Ja, wir haben ja da auch eng zusammengearbeitet, ja, haben uns ja den einen oder anderen Ball gerne mal zugeworfen. Und ich habe ja auch so miterlebt, wie du quasi dann deine Karriere da überschnell gemacht hast, sozusagen. Und trotzdem schien das Ganze ja dann nicht gereicht zu haben. Dann musste das eigene Unternehmen her.
Das ist so, ja. Ich kann das nicht anders sagen. Wir waren ja auch immer viel in Kontakt, dass du damals irgendwo gegründet hast. Das habe ich jetzt auch nicht kommen sehen. Ne? Fand ich auch ganz großartig. Also da größten Respekt davor, was ihr aufgebaut habt in den letzten Jahren. Und dann schaut man, also ich bin immer jemand, der nach vorne schaut und nicht nach hinten. Und nach 3 Jahren war das war eine super Zeit. Das hat Spaß gemacht. Aber nach 3 Jahren war das gefühlt auch wieder eingefahren. Weil dann hatten wir das aufgebaut. Da hatten wir da 20 Leute. Ich hatte da 2 Teams mit jeweils guten Teamleadern. Dann ist das so ein bisschen kein Job nach Vorschrift, das gibt's bei uns nicht, aber dann ist es wieder etwas ruhiger und das mag ich halt generell nicht. Mhm. Deswegen wollte ich halt nochmal nach vorne kommen. Ne?
Ja, verstanden. Das ist mich fasziniert das immer, was dann Unternehmer dazu bewegt, sich eigentlich aus einem sicheren Umfeld rauszubewegen und dann zu sagen, jetzt probiere ich es selber mal, weil ich meine, rein auf dem Papier, rein rational betrachtet, jetzt eigentlich bleiben müssen.
Macht gar keinen Sinn. Ne? Macht gar keinen Sinn. Also das weißt du selber, auch bei uns in den Branchen generell, was man da auch dann in einem Konzern, also von mir aus der Big Four oder so, da kannst du ja auch gutes Geld verdienen, egal wo, oder auch bei einer M&A-Boutique verdient man wirklich gutes Geld, auch überdurchschnittlich gutes Geld bestimmen. Aber das ging jetzt auch nicht ums Geld, sondern einfach darum, nur was Eigenes auszuprobieren, was Eigenes zu machen. Das war mir halt immer viel wichtiger. Ne?
Ja, und da gehört dann im M&A-Umfeld fairerweise auch viel, viel Mut dazu, glaube ich, weil ich weiß selber, also wir arbeiten ja überwiegend mit Private Equity Investoren zusammen. Ich sag mal, wenn man da einmal einen guten Job macht, dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, irgendwo sich Beziehungen aufzubauen, die dann auch zum Projekt 2, 3, 4 führen, idealerweise. Ja. Der Vertrieb mit den Unternehmern ist schon teilweise anstrengend, würde ich sagen. Und dann seid ihr ja zusätzlich sehr, sehr stark von den erfolgsabhängigen Vergütungen abhängig, die dann erst kommen, wenn eben ein Deal geclosed wird. Das heißt, ihr müsst ja dann bei Gründung schon überlegt haben, wann brauchen wir jetzt den ersten Deal oder wie lange darf es jetzt überhaupt dauern? Hol uns da mal ab, wie ihr das grob strukturiert habt für euch im Kopf.
Also das muss ich auch ganz klar sagen. Ich habe das Unternehmen zusammen mit dem Lukas gegründet. Kennt euch ja auch gut. Und Lukas und ich, das muss ich fairerweise sagen, das habe ich mal von dir so ein bisschen mitbekommen oder abgeguckt. Weil du hast mal gesagt, das ist halt, wenn du gegründet hast, dann ist es gut, jemanden zu haben, der ganz anders ist als du. So Lukas und ich, wir sind komplett verschieden. Wir haben 3 Jahre sehr, sehr gut zusammengearbeitet und das war eine saubere, coole Zusammenarbeit, aber wir schauen immer aus anderen Blickwinkeln irgendwo drauf. Das ist cool. Und ich glaube, das würde bei uns nie passieren, dass wir irgendwie mal Liquiditätsprobleme haben, ohne dass sie, also wir wüssten davon auf jeden Fall, weil ich glaube, wir haben einen besseren Businessplan als wahrscheinlich jedes DAX-Unternehmen, wie Lukas das halt entsprechend plant. Das ist schon Wahnsinn, da gibt sich da extrem viel Mühe und wir sind da, glaube ich, gut aufgestellt. Aber klar, wir haben da auch drauf geschaut und wir sind da total unter Druck gewesen, weil wir von Anfang an wachsen wollten. Wir haben ein Büro gemietet für 15 Mitarbeiter von Tag 1, ne? Das kostet auch viel Geld. Und haben halt gesagt, jetzt gehen wir mal nach vorne. Dann haben wir die ersten Mandate relativ schnell irgendwo reinbekommen. Aber wir arbeiten ja mit keinem Retainer, sondern wir arbeiten mit einer Fee, die wir vorne bekommen, zwischen 20.000 und 40.000 Euro, einmalig. Und dann laufen wir erstmal los, bis ein Deal kommt. Aber sobald du erste Mitarbeiter eingestellt hast, und das ging bei uns auch relativ schnell, wir haben uns keine Gehälter gezahlt, ist die Paywall auch schon, wächst relativ schnell an, gar keine Frage. Hatten aber auch ein cooles Buy-Side-Mandat von Anfang an, das uns auch dabei unterstützt hat, dass wir auch entsprechend weiter wachsen konnten. Aber das ist halt immer noch unverhältnismäßig zu dem, was reinkommen kann, wenn wir auch einen Deal abschließen. Ne?
Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, die ersten Mandate reingekommen, die kommen ja nicht von selber.
Ja.
Jetzt seid ihr in einem Umfeld unterwegs, also ich habe das auch mal spaßeshalber gesagt, als wir dann so die Fokussierung in Richtung Private Equity vorgenommen haben, haben wir auch mal überlegt, so ein Mittelstands-Service-Offering oder sowas aufzubauen. Da habe ich mir dann überlegt, okay, das kann ich auf Google Maps gehen, das Stichwort Unternehmen eingeben und dann kann ich eigentlich alle Unternehmen irgendwie ansprechen, die es in Deutschland gibt. Ich weiß nicht, inwieweit das auch Betriebsgeheimnis ist, aber wie macht man einen Vertrieb, wenn theoretisch jedes Unternehmen in Deutschland dein Kunde sein kann?
Das ist so. Also jedes Unternehmen kann ja dein Kunde sein, gar keine Frage. Und an die Datensätze kommt auch jeder ran. Datenbank Markus beispielsweise, Orbis, das kennst du auch, kannst du dir einfach kaufen, kannst genau schauen, okay, wo hast du eine Gesellschafterstruktur, die relativ lean ist? Also vielleicht ein Gesellschafter, maximal zwei. Dann schaust du dir noch das Alter der Gesellschaft an, das kannst du auch eingeben, über 55, über 60, da ist eher eine Nachfolge wahrscheinlich, die sich anbahnt. Das schauen wir uns entsprechend an, schauen uns Branchen an, das ist glaube ich auch wo wir uns unterscheiden, wir schauen uns dann Branchen an, was ist PE-seitig relevant, was ist hier interessant, wo ist eine Konsolidierung im Markt, also jetzt viel im Dienstleistungssegment schauen wir uns Themen an, Software ist meiner Meinung nach überlaufen, da machen schon so viele Vertrieb oder sprechen Unternehmer bei LinkedIn an. Das heißt, wir schauen uns an, was findet ein PE spannend? Also jetzt auch, was wir uns auch gerade viel anschauen, sind Ingenieurbüros. Also gar keine Frage, da wird einfach viel gekauft gerade. Ist ja auch irgendwo eine Form von Dienstleistung. Die sprechen wir an via Brief, via E-Mail-Follow-up. Das funktioniert, aber das sind halt auch die Mittel, die jeder verwenden kann. Also ist ja auch kein Betriebsgeheimnis am Ende des Tages.
Willst du mal teilen, wie viele Briefe ihr im Monat verschickt ungefähr?
Wir verschicken mittlerweile auf 4.000, also auch relativ viel für uns, gar keine Frage. Wir achten auf eine hohe Qualität da, der Brief. Also wir schicken jetzt keinen Schrott raus. Wir haben mal angefangen mit Letter Express zu arbeiten, da kostet der Brief irgendwo 1 Euro, aber das ist dann so ein Billo-Brief, wie so eine Mahnung, die du halt reinbekommst. Das macht dann auch keiner auf, glaube ich. Aber es geht dann noch, also was gut funktioniert, was man noch mehr machen müsste, aber das müsste man dann als Unternehmer meines Erachtens oft selber machen, wenn du telefonisch hinterhergehst und dann den Unternehmer ans Telefon bekommst und dann kannst du als Gründer zum Unternehmer oder von Unternehmer zu Unternehmer sprechen.
Aber das heißt dann auf gut Deutsch, dass pro Arbeitstag ungefähr 200 Briefe rausgehen.
Ja.
Und das macht ihr über einen Dienstleister oder
ja,
packt ihr alles selber Umschläge?
Alles über einen Dienstleister. Ich unterschreibe jeden Brief selber.
Das tut die Hand aber auch ein bisschen.
Ja, das ist so. Also viele Samstage und Sonntage verbringe ich, höre ich Musik und unterschreibe Briefe. Ne?
Ja. Faszinierend.
Aber das ist uns schon wichtig. Und dann haben wir da, der Merlin kümmert sich bei uns da federführend drum, dass das alles perfekt eingesteuert ist. Aber da musst du eigentlich noch viel mehr auf Masse gehen, damit du die Rückläufe bekommst, die du gerne hättest. Oder du musst halt wirklich versuchen, proaktiv anzurufen, dich durchstellen lassen. Die Durchwahl hast du oft nicht. Und da muss der Pitch in den ersten 30 Sekunden so gut sein, dass er sich auch wirklich für dich interessiert.
Ja, viel Kaltakquise wahrscheinlich am Anfang. Kaltakquise kann natürlich unangenehm sein. Ich weiß jetzt, dass es dir sogar, glaube ich, Spaß macht, da sich ein bisschen auszuprobieren. Aber das muss man auch mögen, ne?
Das muss man mögen. Also dieses, wenn du selber einen schlechten Tag hast und bist nicht gut drauf, ein bisschen unmotiviert, was ja auch schon mal sein kann, ist ja auch menschlich. Und dann musst du da irgendeinen anrufen, dann wirst du die ganze Zeit von irgendeiner Sekretärin da genervt und ja, brauchen dich nicht, so nach dem Motto, dann ist es.
Wie oft probierst du es?
Wie oft ich es probiere? Boah, ich rufe teilweise schon sehr oft an.
Ja.
Ja.
Also nein, gibt's nicht.
Ja, ist schwierig. Dann sage ich, ja, okay, kann ich XY sprechen? Die Durchwahl war die 12 und dann sagt die, nee, die 40 und dann habe ich es ja.
Ja, da gibt es dann die Tricks und Kniffe, die man als Vertriebler entsprechend anwendet.
Ja.
Das scheint ja zu funktionieren, oder? Mit dieser Briefansprache, ein bisschen Cold Calling und so weiter.
Das funktioniert auf jeden Fall. Wir wollen, dass dieses Modell noch nachhaltig besser funktioniert, dass wir da besser drin werden, weil wir da auch viele Learnings haben. Die besten Mandate kommen meiner Meinung nach immer noch übers Netzwerk. Da kommen aktuell auch noch die meisten drüber. Wenn du da wirklich gut vernetzt bist, dann kriegst du qualitativ sehr hochwertige Mandate oftmals. Und dann muss man schauen, wie sich der Vertrieb halt noch weiter aufbaut. Also das ist aber bei uns gerade der Punkt, wo wir uns verbessern wollen. Wir wollen den Vertrieb wirklich richtig nachhaltig aufbauen. Dass er auch nicht mehr dann an mir oder an Lukas hängt, an den Unternehmern oder Gründern, sondern dass das theoretisch jeder Vertriebler machen könnte.
Mhm, verstanden. Ich sag mal, wenn man jetzt in die Wettbewerbslandschaft schaut bei M&A-Beratern in Deutschland, ich glaube, es waren gefühlt jährlich eher mehr als weniger. Wo sagt ihr, hebt ihr euch ab von anderen, die es da am Markt gibt?
Ja, also ich glaube, viele fangen damit jetzt auch an, in dieses Micro- und Small-Cap-Segment zu kommen, die damit vorher gar nichts am Hut gehabt haben, aber die merken, okay, vielleicht geht jetzt im Mid-Cap oder Large-Cap weniger. Small-Cap oder Micro-Cap ist wirklich noch spannend. Da gibt es noch gute Unternehmen, die auch nicht verschuldet sind, profitabel sind, die man auch entsprechend kaufen kann, wo eine Nachfolge gelöst werden muss oder definitiv da ist. Und wir haben nie was anderes gemacht, als den Bereich wirklich zu fokussieren. Und da muss man auch aufpassen. Ich meine, du kennst das selber. Auf Deals, auf denen wir zusammengearbeitet haben oder bei Unternehmen, wo wir zusammengearbeitet haben, das ist nochmal ganz anders. Also man muss die Nähe zum Unternehmer viel stärker finden. Das war bei dir ja beispielsweise auch so, als wir das Projekt ICE gemacht haben und du dann das ganze Thema Finanzen irgendwo begleitet hast. Du warst ja auch richtig nah an dem Unternehmer dran. Mhm. Das ist ja was anderes, als wenn du jetzt an einem Portfoliounternehmen von einem PE dran bist, wo du viel kühler oder dann auch rationaler über bestimmte Themen sprechen kannst. Und ich würde sagen, das ist das halt, wo wir uns definitiv abheben. Wir sprechen nochmal individueller oder gehen nochmal individueller auf den Unternehmer ein. Das ist ganz wichtig für uns. Aber gleichzeitig bieten wir auch einen sehr professionellen Prozess und machen das sich nebenbei. Die Dienstleistung, die wir anbieten, ist die einzige Dienstleistung, die wir anbieten. Wir machen nicht irgendwie mal, verkaufen wir das, dann verkaufen wir das oder bieten auch den Beratungsansatz an, sondern wir machen nur eigentlich Sell-Side, natürlich auch gerne mal Buy-Side, aber das sind die Themen, auf die wir uns fokussieren. Und das im Micro- und Small-Cap-Segment.
Mhm. Und weil du jetzt gerade erwähnt hast, so professioneller Prozess, was sind da für dich so die 4, 5, 6 Kernaspekte, die so einen Prozess wirklich professionell machen, gerade im Micro- und Small-Cap-Umfeld?
Auf jeden Fall auch klar, dass man auch eine Anonymität immer gewährt, dass man auch mit den Unterlagen, die man an den Tag legt, dass die professionell aufbereitet sind. Das können auch mal Legal-Unterlagen sein, aber wenn dann mal der eigene Anwalt von dem Unternehmer so ein NDA zur Verfügung gestellt hat, wo wir dann auch schon immer sagen, so halt, stopp. Da können wir jetzt gerne mal jemanden empfehlen, der das jetzt mal vernünftig aufsetzt am Ende des Tages. Beim NDA angefangen, weil es jetzt so eine Legal-Unterlage ist, aber aufgehört beim Kaufvertrag. Das gleiche gilt für uns natürlich für einen Teaser, aber auch für ein IM, also für ein Infomemo, dass die gut aufbereitet sind. Dass man dann nachher auch Angebote auf die oder für die Unternehmen erhält, die auch nachhaltig sind. Dass die Zahlen jetzt nicht irgendwo wild gewürfelt sind, dann müssen die nur konsolidiert werden. Das Thema kennst du ja auch aus Prozessen, die wir begleitet haben. So, dann wurden die Zahlen nicht vernünftig konsolidiert, dann sind die Angebote nachher 50% höher, weil da irgendwelche Intercompany-Umsätze drin sind. Das musst du alles natürlich bedenken und das ist immer ein Thema der Vorbereitung. Also ich würde sagen, Vorbereitung ist einer der wichtigsten Aspekte da definitiv. Die Ansprache, klar, anonym hatte ich eben schon gesagt, aber auch die Unternehmen, die du am Ende des Tages ansprichst, dass du das halt, klar, man kann sich externe Dienstleister dazu holen, das machen wir auch sehr gerne, aber jede Partei nochmal vernünftig überprüfst, nicht wochenlang ansprichst, sondern dann auch wirklich in einem Prozess ansprichst, dass du dann auch geregelte Timeslots hast für deine MPs, für deine Managementpräsentationen, wann vorher indikative Angebote reinkommen, dass du einen gut strukturierten Datenraum hast, der dann auch befüllt ist, wenn der Käufer reingeht in den Datenraum und nicht immer währenddessen noch ein paar Unterlagen hochgeladen werden. Das macht das nur ineffizient und das kostet dann entsprechend viel Zeit. Und die haben wir ja meistens nicht für die Deals, ne?
Nee, so ist es. Also ich sehe es ja oft bei Buy-Side Financial Due Diligences, da kommt es schon stark auf den M&A-Berater an, ja, wenn du dann irgendwie heißt vom PE, ja, wir fangen jetzt morgen an, ihr müsst morgen ein Team stellen und morgen müssen wir loslegen, was wir irgendwie immer realisieren, ja, und dann guckst du halt irgendwie in einen Datenraum, wo zwei Datev-Susas im PDF abliegen, ja, von den letzten 2 Jahren und dann kannst du halt wenig machen.
Kannst du gar nichts machen. So, dann blockst du deine Ressourcen, willst ja gleichzeitig auch, du blockst deine Ressourcen, Mitarbeiter, musst ja irgendwo auch Stunden schreiben, gar keine Frage. Ja, der PE will das vielleicht dann am Anfang natürlich auch nicht bezahlen, weil du noch gar keine Arbeit machen kannst. Also das ist schon wichtig, dass wir da gut aufgestellt sind, weil du siehst die ja am Ende des Tages immer wieder bei Prozessen.
Ja, ja. Ich meine, man sieht das ja, am Ende ist das ja, was ihr macht, ist ja wie eine Maklertätigkeit, kann man grob sagen. Ja. Ja, und so im Immobilienbereich ist es ja im Endeffekt genauso. Es gibt halt Makler, die halt Hochglanzexposés erstellen, die halt einfach gut aussehen, wo der Käufer irgendwie ein gutes Gefühl hat. Und dann gibt es halt Makler, die dir halt irgendwie, ja, weiß ich nicht, was für ein Produkt über den Zaun werfen und dann irgendwie noch 3 Wochen nicht antworten, wenn du eine E-Mail schreibst. Ja. Das sind halt so Sachen, die dann ein bisschen weniger gut funktionieren.
Ich finde, das ist halt immer wichtig, dass es adressatengerecht ist am Ende des Tages. Also wenn, wir haben natürlich auch mal Unternehmen, gar keine Frage, die wir vermarkten, wo du dann auch auf der Buy-Side PEs hast, die wollen super professionelle Unterlagen, für die ist das wichtig, das musst du delivern können, aber du musst dir auch mal im Klaren sein, wenn du einen richtigen kleinen Deal hast, kannst jetzt nicht Ewigkeiten in IAM investieren oder sonst was, dann schaust, dass du eine breitere Liste machst, schön breite Ansprache, holst dir gute Käuferparteien rein und bringst das dann am Ende des Tages auch über die Ziellinie.
Mhm. Jetzt schwingen ja auch oft, oder was heißt oft, wahrscheinlich immer große Emotionen mit bei so einem Unternehmensverkauf. Und das sind dann oft auch meistens ältere, oder was heißt älter, aus unserer Sicht jetzt vielleicht Leute, die zumindest älter als wir jetzt sind. Irgendwie, ich bin jetzt Mitte 30, also ja, tendenziell wird es wahrscheinlich so sein. Wie glauben die euch denn? Also, weil es kann ja auch sein, dass jetzt mal so ein 60-Jähriger ums Eck kommt und sagt, was willst du, junge Hupfer, mir eigentlich erklären? Ich habe meinen Anwalt, ich habe meinen Steuerberater, ich krieg das Ding schon verkauft.
Ja, ich glaube, es ist immer so eine Mischung. Also ich versuche das immer über eine Mischung zu machen, den emotional abzuholen, über einen Vertriebsansatz, dass man als Vertriebler gut aufgestellt ist und gleichzeitig über Kompetenz irgendwo. Dass man ihm einfach mal erklärt, wie sowas funktioniert oder dann auch mal Sachen challenge, die der Anwalt vielleicht gerade gemacht hat oder wie er den Prozess gegangen ist. Dann sagt er, ich habe einen Käufer. Die haben mir jetzt gesagt, hier, das ist mein Datenraum, kannst du befüllen. Dann sage ich, ja, alles klar, okay, dann ist er sich ja relativ sicher, dass er die einzige Partei ist auf der Buy-Side und er stellt einen Datenraum, du kannst ihn befüllen. So, wieso machen wir es nicht umgekehrt, drehen den Spieß um. Der wird dir niemals glauben, dass du mehrere Datenräume befüllst. Der ist sich 100% sicher, dass er alleine ist. Gar keine Frage. Sowas, das merken die dann auch relativ schnell, wenn man damit um die Ecke kommt, ne?
Jetzt weiß ich von dir und von unserer Zusammenarbeit, dass so eine E-Mail, also wenn ich dir eine E-Mail schicke und die, sage ich mal, länger als eine halbe Stunde unbeantwortet ist, dann denke ich schon, ob du irgendwie krank bist oder sowas. das spielt auch eine Rolle, oder, bei euch? Also die Responsiveness und Verlässlichkeit und solche Geschichten. Weil ich kenne es von anderen M&A-Beratern irgendwie, da hast du immer das Gefühl, wenn du E-Mail schreibst, dann landet die irgendwo in einem anderen Orbit und irgendwann taucht er dann auf und guckt mal raus und sagt, ah, da war ja was oder nicht. Also wie sind die Themen Responsiveness, Geschwindigkeit?
Ja, das ist super wichtig. Ja. Also wenn wir jetzt beispielsweise mit einem Unternehmer sprechen und der möchte mit uns zusammenarbeiten, kein Angebot, also geht am nächsten Tag raus, egal wann, es geht immer noch am gleichen Tag raus. Das ist ganz wichtig, also für uns wichtig, dass der auch merkt, okay, wir wollen die Zusammenarbeit, wir sind heiß, wir wollen mit dem, was jetzt zusammen machen. Das Gleiche ist jetzt, egal, wenn wir jetzt ein Projekt haben, da muss man schnell antworten. Man darf selber nie das Bottleneck sein. Das finde ich immer ganz wichtig. Weil man hat schon genug andere Bottlenecks. Wenn wir jetzt ein LOI verhandeln oder sonst was oder einen Call machen möchten für ein indikatives Angebot und man selber hat dann auch keine Zeit, die anderen haben sowieso keine Zeit, dann kommt ja nie irgendwas zustande. Ne?
Ja, ich denke mir das auch oft, weil man liest ja dann manchmal auch so auf LinkedIn irgendwelche Posts, wie manche Leute dann ihre E-Mail-freie Fokuszeit haben, irgendwie 5-6 Stunden lang und solche Geschichten. Das gibt's bei Felix von der Heiden dann auch nicht, nehme ich
an. Nee. Also das auf keinen Fall. Ich bin dann auch, also das ist ja auch so ein Thema. Ich bin dann eher gestresst, wenn ich zu lange keine E-Mails beantworte oder wenn das irgendwo liegen bleibt. Und dann kommst du aus dem Urlaub oder von ein paar Tagen wieder und hast nichts gemacht. Ne? Also immer priorisieren, das ist, glaube ich, wichtig, auch bei E-Mails, egal wo. Ne?
Das heißt aber, du würdest E-Mails dann grundsätzlich schon hoch priorisieren.
Auf jeden Fall.
Das eins der wichtigsten Kommunikationsmedien ist.
Ja, bei uns definitiv. Oder wenn du mir jetzt irgendeinen Kontakt gibst und dann denke ich mir, okay, Sascha hat einen Kontakt gemacht, da will der ja auch zeigen, okay, der ist gut mit mir vernetzt. Dann nehme ich mir die Zeit, das wird was bringen. Mhm. Und so kommt man ja auch irgendwo dann ins Gespräch und gegebenenfalls wieder ins Geschäft. Ne?
Mhm. Ihr seid jetzt, oder ihr habt Anfang 2025 gegründet. Das heißt, Vega Partners ist ja noch relativ jung als Unternehmen. Nimm uns mal kurz mit, wie hart ist es? Sind es 7 Tage die Woche? Geht es mittlerweile schon besser?
Also,
wo steht ihr gerade?
Also es geht schon besser, aber es ist schon hart, auf jeden Fall. Weil wir halt auch keine Stunden aufschreiben, sondern wir müssen ja auf der einen Seite einmal den Pitch gewinnen und dann nachher das Unternehmen verkaufen. Beim Pitch gewinnen, da gibt's so ein bisschen Geld, dass man überleben kann. Und wenn man dann nachher was verkauft hat, dann lohnt sich das am Ende des Tages auch. Und damit verdienen wir ja auch unser Geld. Aber es ist schon sehr hart. Und man braucht, glaube ich, generell in dem Geschäft, gerade weil man viel pitcht, eine hohe Frustrationsschwelle. wenn man das dann auch noch als Selbstständiger macht, Lukas und ich in dem Fall, wie wir angefangen haben zu zweit, dann braucht man eine sehr hohe Frustrationsschwelle.
Mhm. Ja. Was sind so die Quoten? Kann man das grob schätzen, wenn ihr irgendwie 1000 Briefe verschickt? Wie viele Mandate kommen dabei rum?
Boah, ich glaube, hätten es mal ausgerechnet, bei 10.000 wären es so 40, ne? Wenn es gut läuft.
Bei 10.000 Briefen ungefähr, genau. 40, ja, Mandate.
Genau, wenn, also dann aber langfristig auch gedacht, ne? Kann jetzt mal einer sein, dass er erst nach 2 Jahren kommt.
Okay, das heißt im Schnitt dann pro Monat könnt ihr, wenn es gut läuft, so 2, 3.
Ja, das wäre cool, wenn das nächstes Jahr in die Richtung gehen würde, dann wären wir sehr, sehr zufrieden.
Mhm.
Also wir sind jetzt schon eher bei 15 irgendwo, ne, bis zum Ende des Jahres. Also sind da wirklich gut aufgestellt. Aber da war auch viel Netzwerk bei. Rein vertriebsseitig jetzt eher so 4.
Mhm. Und dann habt ihr quasi diese Upfront-Fee von 20 bis 40.000. Genau. Das heißt, ihr könntet recurring irgendwie, was weiß ich, einen niedrig sechsstelligen Umsatz wahrscheinlich aufbauen, um so Gehälter und was weiß ich zu bezahlen. Aber seid dann nach wie vor eben von der Success-Fee am Ende abhängig.
Ja.
Die normalerweise bezahlt wird, wenn das Closing stattfindet, und dann in Abhängigkeit vom Enterprise
Value. Genau.
Okay, wie hoch ist so eine Success-Fee normalerweise?
Also in der Regel irgendwo zwischen, weiß ich nicht, 3 und 5%, das muss man sagen, ne?
Okay.
Das ist so. Also in der Größenordnung, wo wir unterwegs sind, oft 5%. Mhm. Hast du oft Kontakte, Netzwerk, dann gibt's ja etwas geringere Fees.
Mhm.
In der Richtung, ne?
Aber dann kann die Umsatzquote auch mal.
Das ist so.
So laufen.
Können sehr gute Monate dann auch bei rumkommen.
Okay, aber du bist natürlich von den Closings auch höchst abhängig, ne?
Das ist so.
Und dann wächst und
du musst am Ende des Tages closen. Das muss funktionieren irgendwo. Ich bin grundauf ein sehr optimistischer Mensch, deswegen glaube ich auch immer dran, dass es dann auch noch geht.
Ja.
Jeder Deal ist aber auch immer einmal tot, bei uns zumindest. Mhm. Gerade wenn du mit den Inhabern zusammenarbeitest, dann sagt er immer noch irgendwann, boah, soll ich das jetzt wirklich machen?
Stimmt, das ist ja nochmal zu berücksichtigen, wenn man über die Quote nachdenkt. Ne, wenn man jetzt
sagt, irgendwie so
3 Mandate pro Monat, die dazukommen, bei der Frequenz, die ihr fahrt, dann heißt es ja nicht, dass da 3 Closings stattfinden, ne, logischerweise. Gibt es da nochmal so eine grobe Einschätzung, was da eine Quote ist, oder ist es zu einzelfallabhängig?
Ich glaube, das ist auch zu einzelfallabhängig. Und das liegt auch daran, ich glaube, wir werden jetzt eine relativ gute Quote erzielen, weil wir halt schon sehr viel Wert auf gute Mandate legen, die wir uns schon von vorne reinholen. Also wir wollen keine Ladenhüter, die wir am Ende des Tages nicht verkauft bekommen, sondern den wir ansprechen, den kriegen wir nachher auch verkauft.
Mhm. Ja, Stichwort Closing. Hat jetzt ja bei euch nach wenigen Monaten nach der Gründung schon stattgefunden. Hol uns mal ab.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Das war sehr wichtig für uns. Das ist, glaube ich, auch nicht Standard, dass man 8 Monate nach Gründung schon ein Closing hat. Gerade mit einem Mandat, was man dann selber akquiriert hat. Das war ein hochspezialisierter Versicherungsmakler, deutscher BKV-Service. Kontakt kam tatsächlich über meine Mutter, die auch im betrieblichen Gesundheitsmanagement arbeitet, und hat gesagt, hey, sprecht mal miteinander. Tassilo Pollmeier ist da der Gründer gewesen und auch der Verkäufer. Wir haben ihn verkauft, sein Unternehmen, an HBC, Hanseatic Broker Group, ja, aus Hamburg. Wirklich ein namhafter Player, gar keine Frage, war auch ein sehr professioneller Prozess. Und während unserem Prozess wurden die gerade gekauft, oder das läuft, glaube ich, noch, das Closing aktuell, die wurden auf jeden Fall gesigned, es wurde auch announced von Bridgepoint. Also für uns dann auch definitiv sehr cool, weil das dann auch natürlich eher so Private Equity Champions League ist auf der Gegenseite. Ja, und wir sind da, glaube ich, sehr smooth durchgegangen, haben auch die Terms, die der Verkäufer ja gerne realisiert haben wollte, gut durchgesetzt, und das war spannend. Aber da gab es auch noch weitere, die sich das Asset angeschaut haben. Aber am Ende des Tages kannst du nur einer machen, und mit dem sind wir dann durchgegangen. Und wenn du nur einen dann irgendwo hast, der das dann auch so durchziehen will, ja, dann kommst du auch mal ans Schwitzen. Ne?
Mhm. Ja, aber das ist natürlich unternehmerisch ein wahnsinniger Schritt. Also zum einen in Richtung Markt, ja, sozusagen Vega Partners ist am Start und wir sind hier und wir machen solche Geschichten. Und zweitens ist natürlich ja dann auch die Fee, die dann reinkommt, die macht ja dann auch mal zumindest einen schlanken Fuß, dass man mal jetzt ein paar Monate irgendwo durchatmen.
Ja, ne?
Das heißt, dass man nichts macht oder dass man sich jetzt zurücklehnt, aber zumindest geht die Existenzangst vielleicht ein bisschen zurück, ne?
Das ist so. Also es war fürs Wachstum jetzt super wichtig. War, wie gesagt, auch ein super cooler Verkäufer, das muss ich dazu sagen. Also was da wirklich spannend war, dass wir uns jetzt nochmal mit dem zusammensetzen und über das Thema Vertrieb sprechen, weil ich glaube, ich habe noch nie mit einem besseren Vertriebler zusammengearbeitet als mit ihm. Also wir haben uns mal zum Pitch getroffen, zum Abendessen, und danach hat er mir gesagt, was er an meinem Pitch noch ein bisschen verbessern würde. Also war so ein Hardcore-Vertriebsguy. Also super sympathisch. Hat uns auch 100% vertraut. Das war ganz wichtig. Das hat das für mich natürlich irgendwo erleichtert, weil ich hatte sein Vertrauen. glaube, am Ende des Tages haben wir da aber auch einen sehr guten Job gemacht. Kompetitiver Prozess mit wirklich auch auf der Buy-Side, gerade im Insurance-Bereich sind ja viele PEs aktiv. Mhm. Vielen Interessenten hatten nach irgendwie einer Woche schon 10 NDAs draußen. Und HBC hat aber von Tag 1 richtig Gas gegeben. Also die haben wirklich innerhalb von 2 Wochen LOI geliefert. Und da muss ich auch dazu sagen, das sage ich selten, aber das war eine DD, die extrem pragmatisch und super effizient und zielgerichtet durchgelaufen ist. Mhm. Anders als bei anderen Unternehmen, auch in dieser Größenordnung, gerade wenn so ein PE im Hintergrund ist, wie ist so ein Bridgepoint. Ne?
Ja, sehr, sehr spannend. Das ist jetzt gerade euer Wachstum nochmal erwähnt, was ihr auch viel mit Leuten zu tun habt. Ihr habt ja jetzt schon tatsächlich Top-Leute an Bord. Jetzt tun sich viele kleine Unternehmen mit dem Recruiting extrem schwer. Du hast mir jetzt im Vorgespräch gerade eben erzählt, ja, bei uns ist das irgendwie so gar nicht das große Thema. Also ich kriege dann LinkedIn-Nachrichten von irgendwelchen Studenten von der WHU und aus St. Gallen und so, die dann zu uns kommen möchten. Warum denkst du, dass das so ist? Ist das eure Präsenz? Ist das die Marke? Ist das einfach gerade der M&A-Markt generell, dass es sich vielleicht wieder ein bisschen mehr dreht und die größeren Firmen gerade ziemlich voll sind? Wie schätzt du es ein?
Also ich glaube gerade, was die Interns angeht, da sind wir sehr, sehr zufrieden mit. Ne? Hatten wir eben schon drüber gesprochen. Wir sind eigentlich fast fürs gesamte nächste Jahr gestafft. Mhm. Januar brauchen wir noch jemanden. Also wenn sich einer meldet, würde ich mich freuen, jetzt hier auf dem Podcast
vielleicht. Wird mal schon jemand.
Ja, denke ich auch. Und für Q4, aber der Rest ist gut aufgestellt, definitiv. Und das sind dann oft Jungs und Mädels, die halt irgendwo vielleicht, also immer Top-Uni, wir haben eigentlich immer St. Gallen, Frankfurt School oder WHU, also damit sind wir sehr zufrieden. Dann ein Praktikum meistens gemacht, irgendwo im Bereich Transaction Services und dann halt auch nochmal bei einer Big Four als im Audit. Da wollen die meisten noch einmal M&A machen, dann wirklich bei uns, Small, Microcap, Sell-Side viel und danach dann zu einer größeren Bank gehen. Ich glaube, so habe ich das jetzt mitbekommen, dass das schon sehr kompetitiv ist, bei größeren Firmen da reinzukommen. Deswegen schätze ich, wollen die nochmal vorher zu uns gehen und wir nehmen die natürlich mit Kusshand. Die sind alle super motiviert, ziehen dann auch nach Mönchengladbach tatsächlich. Mhm. Ist ja auch nicht der Nabel der Welt und ja, geben dann richtig Gas.
Ja, wobei ihr ja ein ziemlich geiles Office habt. Ja.
Das ist so,
ja.
Schon.
Das glaube ich schon.
Schon auch ein Argument, ne?
Ja, das ist so. Glaubst du, dass es auch vielleicht daran liegt, dass so dieser Micro-Small-Cap-Bereich einfach viele auch reizt?
Ich kann mir das auch vorstellen, weil ich glaube, dass viele danach auch zu PEs gehen wollen, die ja dann in dem Bereich irgendwo auch aktiv sind. Und die kommen natürlich so auch gut mit PEs in Kontakt, die halt vielleicht eher Mid-Cap machen, aber durch Add-ons sich viel Micro- und Small-Cap ansehen. Mhm. Das ist ja genau das Gleiche wie bei dem Deal, wo ich gerade von gesprochen habe. Das war jetzt ein Small-Cap-Deal eher, also es war schon echt gut, auch für den Verkäufer. Aber am Ende des Tages war da ja irgendwo dann Bridgepoint im Hintergrund. Die haben das dann ja als Add-on für die HBC gekauft. Und so kommst du dann auch als Prakti, wir nehmen die auch immer alle mit den Calls, alle mit den Verteiler, dürfen einen Datenraum befüllen, dürfen eigentlich alles machen bei uns. So kommen die natürlich auf den Radar von solchen Leuten. Ne?
Ja, und ich glaube schon auch aus eigener persönlicher Erfahrung, mir haben die kleinen Projekte ja früher schon meistens ein bisschen mehr Spaß gemacht, weil die dann nicht so theoretisch sind. Also ich hatte oft das Gefühl, jetzt schwarz-weiß gesprochen, dass du dann in so Large-Cap-Deals irgendwie über 4 oder 5 verschiedene EBITDA-Adjustment-Kategorien diskutierst. Und im Micro-Small-Cap, da geht es halt wirklich einfach an die Substanz.
Ja, ja,
das ist irgendwo, finde ich, alles nachvollziehbar. Und keine Ahnung, dann zahlt sich der Geschäftsführer kein Gehalt. Ja, dann muss der halt irgendwie noch 180.000 irgendwie reinadjusten, marktüblich oder sowas. Aber das sind alles Sachen, die finde ich, halt greifbar sind. Wohingegen halt so große Transaktionen, die auch super viel Spaß machen, aber die sind dann halt oft sachlicher und weniger menschlich.
Ja, das ist bei uns immer so. Also immer absolut emotional, ne?
Ja. Vielleicht noch ein Wort zum deutschen M&A-Markt. Jetzt ist ja, sage ich mal, Deutschland so ein bisschen, ja, jetzt nicht gerade in der Blüte seiner Zeit im Mittelstand, was man so liest. Ich würde das auch nicht immer so schwarz zeichnen, glaube ich, was hier passiert. Wir haben immer noch, glaube ich, sehr, sehr viele tolle Unternehmen. Man liest ja auch teilweise sehr oft, dass viele tolle Unternehmen einfach dicht gemacht werden, weil kein Nachfolger gefunden wird. Wie siehst du den deutschen M&A-Markt generell?
Ja, gerade im Mittelstand, also oder in den Größenordnungen, wo wir unterwegs sind, man merkt schon eine hohe Frustration von den Unternehmern. Das muss man schon fairerweise sagen, weil die auch sagen, ja, ich habe jetzt ein tolles Unternehmen aufgebaut, alle möglichen Kosten steigen gefühlt. es ist nicht mehr so leicht wie früher. Die haben aber noch gutes Geld verdient und wollen dann auch oft einfach raus. Viele wollen einfach auch aus Deutschland weg. Das muss man ganz klar und fairerweise sagen. Gerade in dem Bereich Industrial irgendwo. Ne?
Viele also die wollen verkaufen und einfach raus. Wollen,
aus dem genau, die haben oft geht es auch gar nicht mehr so krass ums Geld, ob die jetzt den Multiple XYZ bekommen. Vielleicht hatten die mal einen guten Automobilzulieferer, einen kleineren, ja, irgendwo im Stuttgarter Speckgürtel und sagen dann, ja, ich möchte jetzt verkaufen und dann bin ich weg, weil die einfach eine hohe Frustration haben. Das ist so. Wir haben gute Unternehmen noch, die sich auch gut verkaufen lassen, gar keine Frage. Und da wollen wir natürlich auch dran. Was man jetzt sehr viel sieht, ist das Thema Dienstleistungen. Viele Ingenieurbüros, sagte ich schon ganz am Anfang, was da halt gerade abgeht, ist unfassbar. Ne? Also da werden sehr, sehr viele Zukäufe getätigt, auch im Bereich Steuerberater. Der Markt, dass Steuerberater konsolidiert werden. Ich sehe den Markt gerade für uns noch positiv, gar keine Frage, weil wir auch viel Nachfolgelösungen machen. Ich denke mal, die nächsten 10 Jahre sollte das eigentlich so weitergehen. Large Cap kann ich jetzt natürlich irgendwo schlechter einschätzen, aber gerade dieses Micro und Small Cap, da bin ich ja schon sehr nah dran und da würde ich schon sagen, also der Markt ist definitiv da und man merkt immer mehr, dass viele größere Player auch rein wollen.
Mhm. Das heißt, ihr wollt auch so in diesem Umfeld bleiben, oder?
Auf jeden Fall. Also für uns ist immer wichtig, das sagtest du ja auch gerade bei kleineren Projekten, für uns ist wichtig, dass das aber immer noch eine Größenordnung ist, also gerne immer 1 Million EBIT plus, dass du nachher auch einen EV hast, auf den du vernünftig abrechnen kannst, dass sich das Projekt halt lohnt.
Mhm.
Wenn das jetzt super kleinteilig und super nischig ist und du auch nachher keinen Unternehmenswert hast oder beziehungsweise keinen Kaufpreis oder für einen Euro, dann musst du ja auch schauen, worauf du deine Fee halt bezahlen lässt. Ne? 5% von einem Euro lohnt sich nicht. Ne?
Ja, so ist es. Da geht's ja auch stark ums Geld. Hast im Vorgespräch mal gesagt, dass Geld nicht dein Antrieb ist.
Ja.
Was ist dein Antrieb jetzt, sage ich mal, Vega-Partner dazu bringen?
Also wir haben uns da halt hingesetzt, Lukas und ich, und haben halt mal überlegt, also wie kamen wir da überhaupt drauf? Das war auf dem Rückweg von der Management-Präsentation von Projekt Eis, da hast du auch mitgearbeitet. Der Lukas hat irgendwo gepennt im Auto, ne, und ich bin gefahren und dann haben wir so ein bisschen da so rüber spekuliert und er war im Halbschlaf. Ja, und haben gesagt, okay, wenn wir eine Sache können, dann ist es ja das und dann lass uns das mal probieren. Es ging auch nicht irgendwie jetzt, man hat da vorher, habe ich ja auch schon eben gesagt, in dem Beratungsumfeld kann man ja auch gutes Geld verdienen, dann ist der Grenznutzen von Geld ja auch irgendwann erreicht. Aber einfach diese Selbstständigkeit oder wie du auch Leuten gegenübertrittst, das finde ich halt cool gesellschaftlich, dass man als Unternehmer agiert und was Eigenes gemacht hat.
Mhm.
Kein Familienunternehmen übernommen hat, sondern gesagt, okay, ich mache jetzt mal was ganz Eigenes für mich selbst, ein eigenes Baby, das ist schon cool.
Also eher so was zu bauen, was es nicht gab.
Genau, einfach mal was Eigenes machen. Einfach mal selber hingehen, hast dann irgendwo ein Greenfield und sagst, jetzt baue ich das jetzt zusammen auf wie mit meinem Partner, geben da jetzt mal Gas. Cooler Markt, coole Zeit irgendwo für uns auch. Gerade wenn man jetzt auch mit Leuten wie dir oder dann halt anderen jungen Unternehmern, die dann auch in der ähnlichen Branche aktiv sind, wo man sich stark befruchten kann, dass wir sagen, ja, wir... Das ist zum Beispiel auch immer ein cooles Asset, was ich habe. Wenn ich jetzt jemanden habe, der sagt, er möchte sein Unternehmen verkaufen, dann sage ich alles klar, okay, wen brauchst du dafür? Okay, ich brauche Steuerberater, ich brauche einen, der kennt sich mit Finanzen aus, ich brauche ein paar Anwälte. Dann feuere ich eine E-Mail raus und dann ist eine halbe Stunde später hat er da die besten Leute am Start. Ne? Das ist schon cool.
Ja, es ist rückblickend schon Wahnsinn, was so aus diesem Ökosystem entstanden ist. Ja, ihr als M&A-Berater, unsere Legal-Freunde, unsere Steuerberater-Freunde, wir als Finanzler, also da passiert ja schon einiges und ich bin mir sicher, dass wir noch gemeinsam sehr, sehr stark wachsen werden.
Ja, und das ist halt cool. Dann kann ich zum Beispiel hingehen, weil ich bin dann ja oft im Lead als M&A-Berater und dann soll ich den Deal irgendwie staffen, dann legst du halt direkt los und dann weißt du auch, dass es funktioniert.
Ja. In die Zukunft geblickt, ich weiß, die Frage ist immer ein bisschen dämlich, wo willst du in 5 Jahren sein, aber wie stellt ihr euch Vega Partners, sagen wir mal, langfristig vor, zumindest mittelfristig?
Also wir haben auf jeden Fall gesagt, dass wir in dem Büro, wo wir sind, haben wir 15 Arbeitsplätze, können das gleiche oder 10 nochmal oben drüber setzen, im Anbau oben drüber.
Mhm.
Also in 5 Jahren sollte das auf jeden Fall voll sein und dann wollen wir auch nochmal ins Ausland gegangen sein, ne? Das definitiv. Und dann noch ein weiterer Standort, ich denke mal irgendwo Richtung Süddeutschland, aber Deutschland würde ich dann auch nicht overstaffen, sondern wenn du da gesamtheitlich deine 25 Leute rumlaufen hast oder 30 Leute, als Gesamtteam ist es glaube ich gut aufgestellt, gefühlt hatten wir jetzt mal überlegt, muss man sich ja auch schauen, wie sich das politisch entwickelt, aber Osteuropa, das hätten wir gerne mal gemacht, ne, Richtung Polen oder Tschechien oder sonst vielleicht noch Spanien als spannender Markt, nur weil es auch ein großes Land ist.
Mhm. Spanien ist ja sogar Vorreiter, was die Search Funds angeht, ja, glaube ich.
Genau.
Ne?
Ja.
Tut sich einiges.
Die sind gut aufgestellt da. Ne? Mhm. Und das spricht ja dann auch irgendwo für sich, weil dann scheint es da auch entsprechend viele Nachfolgen zu geben. Ne?
Mhm. Das heißt, so das Nachfolgethema und so ist auch in Osteuropa genau dasselbe oder ist das ein bisschen anders? Oder wie kommt ihr auf Polen oder Tschechien?
Also ich glaube zum Beispiel, England wäre jetzt keine Option für mich, weil da gibt es Broker ohne Ende. Viel Konsolidierung generell im Markt. Der Engländer tickt auch anders. Der ist nicht so mit seinem Unternehmen verwurzelt, wie der Deutsche das ist. Bei den Holländern ist genau das Gleiche.
Mhm.
Der Markt ist auch zu stark konsolidiert. Also jetzt gerade haben wir auch mal drüber gesprochen, was jetzt so Gartenlandschaftsbau angeht. Deutschland noch ein Thema. Da sind viele PEs aktiv, machen da viel Buy and Build, starke Konsolidierung. Holland, glaube ich, da kannst du gar nicht mehr von einem einzelnen Gärtner irgendeine Dienstleistung abgefragt bekommen, sondern da ist schon viel konsolidiert, so wie wir es mitbekommen haben. Das gleiche war irgendwann mal im Zahnarztbereich, war es auch schon, waren die Holländer auch schon vor uns. Und Osteuropa ist wirtschaftlich einfach stärker als andere Länder. Die geben Gas. Wie der Nachfolgemarkt da jetzt ist, das kann ich gar nicht hundertprozentig gerade so genau sagen. Mhm. Aber das wäre gefühlstechnisch jetzt etwas, was mich mehr interessieren würde, mhm, als jetzt zum Beispiel Holland oder England. Ne?
Mhm. Verstehe. Ja, ich kenne es nur aus Gesprächen mit einem PE, der in Polen auch tätig ist, der meint halt, es gibt halt einfach nicht so viele Player.
Mhm.
Also Unternehmen gibt's auch, vielleicht auch jetzt nicht so viele jetzt wie hier. Wirtschaftsleistung ist jetzt ja auch nicht wie in Deutschland, in Polen. Aber der Markt ist halt nicht so besetzt und deswegen sind die da halt entsprechend aktiv.
Das ist cool, ne? Also das finde ich auch ein faires Argument. Man muss ja auch nicht immer den größten Standort da haben.
Mhm.
Aber wenn du da einen guten Local hast und kannst teilweise ja viel, das wird sich ja auch noch zeigen, gerade was die Vorbereitung von den Dokumenten angeht oder die Erstellung von Dokumenten, ob das jetzt eine Longlist ist, ob das jetzt ein IM ist, ob das ein Teaser ist, das kannst du ja oft und wahrscheinlich auch perspektivisch über Hubs steuern, ne?
Mhm.
Mit einer guten KI in verschiedenen Sprachen.
Mhm.
Also da wäre ich jetzt optimistisch, ne?
Ja. KI-Stichwort wäre auch noch spannend, aber ich glaube, das ersparen wir den Zuhörern jetzt, weil da kann sich jeder, spricht sowieso das ganze Land drüber gefühlt. Ich weiß nicht, ob du zum Thema KI im M&A noch was
Ja, vielleicht auch cool, dass wir dieses Thema jetzt auch mal nicht so stark angeschnitten haben, gerade wo so viele darüber sprechen.
Also ja.
Ich bin hundertprozentig bei dir. Gerade in der Vorbereitung von Unterlagen wird da viel passieren. Ich glaube, wir haben schon viel ausprobiert. Da werden sich, also einige werden untergehen, glaube ich, weil die einfach nur eine irgendwo Schnittstelle von ChatGPT sind und das war's dann. Die werden sich nicht durchsetzen.
Mhm.
Wenn du einen wirklich großen Mehrwert bieten kannst, dann kommst du bestimmt nach vorne und das wird sich dann zeigen, wer das dann früher oder später ist. Ne?
Ja, nee, sehe ich auch so. Vielleicht eine letzte Frage noch, wenn jetzt hier ein paar Unternehmer, vielleicht Gründer oder auch ältere Leute zuhören, die in einer Nachfolgesituation sind. Wie stelle ich sicher, dass mein Unternehmensverkauf bestmöglichst vorbereitet ist, wenn ihr jetzt dazukommt? Oder ich meine, dass ihr dabei seid, das unterstellen wir jetzt einfach mal im idealen Setup. Aber was sind so die 3, 4, 5 Dinge, die ich einfach im Griff haben sollte, wenn ich das plane?
Ja, also schön, dass wir schon mal dabei sind. Ne? Das ist natürlich gut. Also ich glaube, tax-seitig, also steuerlich, sollte das auch attraktiv sein. Gerade wenn man jetzt vielleicht schon mal ein gutes Geld verdient hat, man hält alle Geschäftsanteile noch selber an seiner GmbH und hätte das mal in eine Holding einbringen können, das wäre ein Thema gewesen. Also da sollte man sich auf jeden Fall mal mit einem Steuerberater drüber unterhalten.
Idealerweise mit einem, der auch wirklich
Transaktionserfahrung
hat. Genau, das wollte ich gerade dazu sagen. Also nicht ein Steuerberater ist nicht ein Steuerberater, ne?
Genauso wie es gute FDD-Berater gibt und gibt weniger gute FDD-Berater, ist ja in allen Bereichen so, ne? Und da sollte man mit einem Steuerberater sprechen, der davon auch Ahnung hat, ja, der Transaktionserfahrung hat, gar keine Frage. Das Thema würde ich auf jeden Fall machen. Dann das Thema Legal auch, ja, hundertprozentig, das darf man auch nicht unterschätzen. Ich habe mal um Deal gearbeitet, da gab es eine Hauptgesellschaft und die hatte einer Tochtergesellschaft halt die Mehrheit, aber der Gesellschaftervertrag war halt nicht so klar aufgestellt, sodass die Mehrheit am Ende des Tages gar nichts gebracht hat. Also das sollte auch vorbereitet sein, das Thema. Dann eine Profitabilität und eine gute Zukunftsaussicht, immer wichtig, dass man auch in Zukunft wachsen kann, dass man das Current Trading irgendwo hält. das sind Themen, die darf man nicht unterschätzen, ja. Mhm. Also, dass man da auch in einem guten Moment verkauft. Und man sollte immer aus dem Moment der Stärke raus verkaufen. Mhm. Wenn ich jetzt 70 bin und bin schon, weiß ich nicht, liege schon halb im Sarg, überspitzt gesagt, weil es mir einfach gesundheitlich nicht gut geht, dann macht das Ganze schwieriger. Mhm. Wenn ich aber vielleicht einen guten Manager habe, ein gutes Board noch, ein gutes zweites Management, dann kann so ein Verkauf deutlich leichter sein. Ne?
Mhm. Also Stichwort auch einfach früh
ja.
vorbereiten. Ne?
Ja.
Ich meine, auch wenn du eine Holding dir gründest und dann 3 Monate später verkaufst, dann hast du steuerlich halt gar nichts gewonnen, sondern es gibt ja diese Frist, glaube ich, 7 Jahre.
Sieben Jahre,
ja. Das ist jetzt hier natürlich keine steuerliche Beratung, aber sollte man frühzeitig machen. Und Legal ist auch ein ganz wichtiges Thema, glaube ich, da gilt das Gleiche wie für die Steuerberater. Ich sage ja überspitzt immer, dass du eigentlich, sage ich mal, einige, zumindest viele Steuerberater in Deutschland auf gut Deutsch in der Pfeife rauchen kannst, weil das einfach nur Abarbeiten ist von irgendwelchen Standardprozessen. Das wird dann durch KI sich so oder so erübrigen. Aber es gibt wirklich auch richtig gute, die sich wirklich im Transaktionsumfeld richtig gut auskennen, glaube ich. Mit so einem muss man dann entsprechend auch arbeiten. Und das Gleiche gilt auch für die Rechtsanwälte, finde ich. Ja, nur weil du jetzt irgendwie deinen Rechtsanwalt kennst, mit dem du irgendwie vor 40 Jahren in der Grundschule warst, das heißt halt nicht, dass dieser Rechtsanwalt tatsächlich die Transaktionserfahrung hat. Und da sehe ich tatsächlich in vielen Deals die Unternehmer dann auf die Schnauze fallen, weil diese Kompetenz einfach nicht erlaubt ist.
Also der eigene Anwalt des Unternehmers, der kann für uns ein Dealbreaker sein.
Mhm.
Das ist so. Weil wie du schon sagtest, dann ist es irgendein Kumpel oder irgendeiner, der sich aus der Branche vielleicht oder in der Branche gut auskennt. Wenn das jetzt irgendwie ein Medienunternehmen ist, ein Medienrechtler, ist ja schön und gut, aber der hat noch nie ein Unternehmen verkauft. Und dann wird's richtig schwierig. Und die meisten Anwälte haben auch selten, also haben ungern Unrecht, ne? Und dann macht das Ganze nicht besonders leicht. Und dann stehst du unter Druck vielleicht als Unternehmer noch, willst verkaufen, musst raus. Ja, das Unternehmen hat sich nicht so gut entwickelt in letzter Zeit. Und dann ist der Anwalt nachher der Dealbreaker. Also das wäre auch ein Tipp, den ich immer mitgeben würde. Und wie du schon sagtest, gut vorbereiten. Also wenn du jetzt irgendwie 55 bist, willst mit 60 raus, dann ist jetzt, lass das Thema mal anschieben. Ne? Dann haben wir den Verkauf irgendwo durch, 12 bis 18 Monate. Das liegt nicht an uns, dass es irgendwo eine gewisse Zeit dauert, sondern dann oft an den Unternehmern, dass es für die auch eine emotionale, schwierige Entscheidung ist. Danach bleiben die nochmal 2, 3 Jahre an Bord und dann bist du schon schnell bei 5 Jahren. Ne? Darfst du nicht unterschätzen.
Ja, nee, gute Vorbereitung ist auf jeden Fall der Schlüssel. Gibt's noch irgendwas, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest?
Oder? Alles gut, ich glaube, wir hatten ein sehr gutes Gespräch. Ich hat mich sehr gefreut, dass ich heute hier sein durfte. Vielen Dank.
Ich habe zu danken, lieber Felix. So, das war mal wieder ein Ausflug in die M&A-Welt von einem jungen Gründer. Meines Erachtens eine sehr, sehr inspirierende und spannende Geschichte. Ihr solltet Vega Partners auf jeden Fall verfolgen auf LinkedIn und auf allen Kanälen, die es so gibt. Ich sage auch ganz herzlichen Dank an euch fürs Zuhören und fürs Zuschauen und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Finance Data People. Vielen Dank.